herzliches Willkommen zu unserem zweiten Spezial zur Frauen-Europameisterschaft in England. Die Viertelfinals stehen vor der Tür und die deutsche Mannschaft ist bisher bravourös durchs Turnier gekommen. 9 Punkte, 9 Tore oder wie die Bundestrainerin sagen würde, sorry, leider gut. So oder so ähnlich hat sie sich zumindest in einem TV-Interview ausgedrückt nach dem letzten Vorrundenspiel gegen Finnland. Und Turit, du hattest das große Glück, auch einmal in der Vorrunde dabei zu sein als Zuschauerin, nämlich beim Spiel gegen Spanien. Wie war es denn?
Es war toll. Also ich muss sagen, dass es relativ spontan war. Ich habe mich auch ein bisschen von dieser Euphorie, glaube ich, anstecken lassen aus dem ersten Spiel. Habe mir dann relativ spontan einen Flug gebucht und bin auch wirklich mittags hin und am nächsten Morgen zurück. Ich war wirklich für das Spiel nur da. Es war toll. Also die Atmosphäre ums Stadion, im Stadion war beeindruckend, fand ich. Es war ausverkauft. Die Mädels haben natürlich auch ein super Spiel hingelegt. Die Spanierin natürlich auch. Es war einfach ein tolles Fußballspiel, was man sich angucken konnte. Und im entsprechenden Rahmen. Also es war, wie gesagt, die Stimmung war unglaublich und es hat sich vollends gelohnt, dieser kleine Trip nach England.
Ja, das glaube ich. Und du hast es schon gesagt, auch die Leistung der deutschen Mannschaft war beeindruckend. Es gibt auch irgendwie viele schöne kleine Geschichten, ob das jetzt Alexandra Popp ist, die tatsächlich in ihrer ja schon relativ langen Karriere die erste Europameisterschaft spielt, auch ihre ersten Europameisterschaftstore erzielt hat. Oder Marina Hegering hat mich sehr beeindruckt, die ja auch eine sehr interessante Geschichte hat, die irgendwie eine totale Spätzünderin ist. Ich glaube, mit 28 hat sie erst ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben, noch lange Zeit im Büro vorher gearbeitet. Gibt es so für dich Spielerinnen, auch wenn das natürlich wirklich eine total Kollektivleistung immer war, die so ein bisschen herausstechen oder wo du sagst, das hat mich vielleicht für die Spielerin persönlich sehr gefreut?
Ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall Poppy natürlich, die auch eine schlimme Saison hinter sich hatte, die größte Zeit der Saison mit einer Knieverletzung ausgefallen ist, die sogar noch vor dem ersten Spiel Corona hatte, die wirklich, da ist wirklich vieles eigentlich entgegengelaufen und dass sie sich jetzt so zurückmeldet und jetzt in jedem der Vorrundenspiele auch getroffen hat, das ist sensationell. Und Poppy ist eine Spielerin, der man das auch total gönnt, weil das einfach eine sehr bodenständige Person ist, jemand, der immer für alle da ist. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass es ihr auch mal ja irgendwie zurückgezahlt wird, dass sie sich so in dieses Turnier gespielt hat, ist natürlich klasse. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen bedingt dadurch gewesen, dass Lea leider ausgefallen ist, Lea Schüller mit Corona. Aber das war dann eben auch das Schöne, was wir auch im Vorfeld in der ersten Spezialfolge schon angesprochen haben, dass wir so einen breiten Kader haben, dass wir fast jede Spielerin 1:1 ersetzen können. Und das hat sich da gezeigt. Und du hattest ja auch gesagt, Marina, ich glaube, das ist auch nochmal so die Krönung ihrer Karriere. Ich meine, die ist noch nicht vorbei, aber es ist auf jeden Fall ein Highlight und ist ja auch wegen viel im Vorfeld darüber gesprochen worden, war es richtig, sie mitzunehmen oder nicht. Und ich fand es einfach ein sehr tolles Zeichen, dass sie dann beim Spiel gegen Spanien auch Spielerin des Spiels geworden ist, was vielleicht auch so ein bisschen die ganze Mannschaftsleistung repräsentiert, aber auf jeden Fall auch ihre Qualitäten unterstreicht und es ist ihr auch einfach nur zu gönnen. Es sind tolle Geschichten, die diese EM geschrieben werden.
Ja, und vor allem die gesamte Defensive, kann man sagen, ne? Also gerade gegen Spanien wurden sie hart geprüft, aber sie haben das wirklich bravourös gemeistert und wie du gesagt hast, es war ja nicht nur Marina, sondern auch Felicitas Rauch, die spät auf die Position gekommen ist oder eine Kathi Hendrich, wo man nicht so ganz sicher war, weil sie auch einfach noch nicht so oft zusammen gespielt haben in dieser Kombination, aber es war also absolut souverän, oder?
Total, also es war wirklich überzeugend. Jedes Spiel auf seine Art und Weise. Im ersten Spiel dieser Power-Offensiv-Fußball, dann im Spanien-Spiel dieses kollektive Verteidigen und die Tore machen mit ganz wenigen Chancen. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft hat wirklich gezeigt, dass sie in allen Bereichen ihre Qualitäten hat. Und das ist ja auch das, was wir uns vorher oder worüber wir vorher im Vorfeld auch gesprochen haben. Sie haben die Qualität, können sie auf den Platz bringen. Und jetzt haben wir gesehen in den ersten 3 Spielen, sie konnten es. Und jetzt ist die Frage, oder beziehungsweise jetzt kommen natürlich die ganz interessanten Spiele. wo sie es dann wirklich auf den Punkt, auf den Platz bringen müssen. Und das wird auch, glaube ich, nochmal ganz spannend.
Ja, und jetzt geht es als nächstes und gegen Österreich. Viele Österreicherinnen spielen ja in der Bundesliga, die jetzt auch in der Nationalmannschaft dabei sind. Und die österreichische Trainerin hat ja gesagt, also Deutschland ist eine Übermacht. Ist das für dich die Verhältnisse auch so klar oder sagst du, in einem K.O.-Spiel muss man immer auf der Hut sein?
Ja, natürlich muss man immer auf der Hut sein in einem K.O.-Spiel. Und die Österreicherinnen haben auch gezeigt, dass sie eine gute Qualität haben. Und ich glaube, alle Spielerinnen in der Anfangsformation spielen in Deutschland oder in England, bei guten Vereinen, bei Top-Vereinen. Und ich, ja, man darf Österreich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem glaube ich, dass die Qualität im deutschen Kader insgesamt höher ist, dass man insgesamt die bessere Mannschaft hat. Trotzdem ist in so einem K.O.-Spiel natürlich alles möglich und jede Mannschaft kann auch jede Mannschaft in einem Spiel schlagen. Deswegen muss man auf der Hut sein, man muss wieder alle Qualitäten auf den Platz bringen. Aber ich glaube nicht, dass die Mädels auch nur einen Zentimeter weniger laufen werden, Millimeter weniger geben werden. Deswegen glaube ich eigentlich, dass Deutschland das gewinnen kann, muss, wird, wie auch immer.
Dann fragen wir doch mal nach bei einer anderen ehemaligen Nationalspielerin, die auch genau weiß, wie es sich nämlich anfühlt, Europameisterin zu werden.
Das machen wir, denn auch diese Folge haben wir wieder interessante Gäste eingeladen. Und unser erster Gast war selbst unter anderem aktiv für Lyon, Paris, Arsenal, London und Wolfsburg, kennt also den europäischen Fußball wie sonst kaum jemand und tourt auch gerade zur Fußball-EM durch England und sitzt, glaube ich, gerade in einem englischen Café aufgrund der besseren WLAN-Verbindung. Die Rede ist natürlich von Josie Henning. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich. Genau so ist es. Also wir sind gerade an der Küste in Brighton, in einem ganz kleinen Örtchen, das heißt Peace Heaven. Ich meine, wie geil kann man sich einen Namen aussuchen? Und Peace Heaven hat natürlich, um gerecht zu werden, dem Namen absolut ein Café und da ist die WLAN-Verbindung solala. Also wir probieren das jetzt.
Nö, das WLAN klingt ja super, aber vielleicht können wir mal die Kaffeemaschine, ist ja auch okay.
Genau.
Aber das finde ich direkt ganz interessant. Also ihr seid jetzt, du und Tabea Kemmer auf jeden Fall, während der ganzen EM schon in England unterwegs. Vielleicht erzählst du uns mal kurz ein bisschen, was ihr so macht, was ihr schon so gesehen habt, erlebt habt. Was sind so, ja, eure Aufgaben da?
Ja, wir haben einfach gesagt, wir packen Gin Toni, das ist der Bus von Tabea. Und mit dem sind wir jetzt unterwegs. Also wir haben das Eröffnungsspiel mitgenommen, wir sind am 4. rüber, waren dann am 6. gleich England gegen Österreich gucken, was also für uns phänomenal war. Ich meine, allein jetzt schon sind mehr Tickets verkauft, beziehungsweise waren mehr da als 2017 bei der EM. Also guter Start mit vielen Records in den ersten 2 Wochen. Dann haben wir die Deutschlandspieler natürlich gesehen und sind immer so einen Step weiter gefahren. Waren schon mal in Brighton, sind dann wieder hoch nach Sheffield, weil ich für die ARD das in Rotherham, das Frankreich-Spiel als Expertin da war. Aber wir sind jetzt, das ist jetzt der Anfang der 3. Woche und das fühlt sich an, als wären wir, glaube ich, einen Monat unterwegs gewesen, weil jeden Tag so viel passiert. Aber ist ja schön. Also es macht richtig Bock.
Wie sind denn generell eure Eindrücke? Also Turit hat vorhin auch schon geschwärmt, war ja beim Spiel gegen Spanien vor Ort. Wie empfindet ihr die Atmosphäre?
Ich glaube, es ist super unterschiedlich, weil ich auch schon ein paar kritische Stimmen gehört habe und ich bin absolut kein Fan davon. Also es ist natürlich auch eine journalistische Aufgabe, das so zu beleuchten, aber das ist natürlich eine Millionenstadt mit London. So, dass da nicht in jeder kleinen Straße irgendwie massig Fahnen hängen und sowas, das ist auch normal. Aber sobald man rauskommt, auch Sheffield, also was da die Schweden und auch Niederlande, die sind ja verrückt, die Fans, also im positiven Sinne. Wir waren jetzt beim Schweiz-Spiel gegen die Niederlande und die haben ja einfach mal, ich habe gedacht, ich höre einen kölschen Song. Also das war ganz klar ein Kölle-Song, FC-Song und die haben den einfach umgedichtet und haben dann Oranje hinten dran gesungen und tanzen dann links und rechts. Also das muss man sich mal angucken, wirklich also da ist die Stimmung da, absolut. Also ich kann nur das Gegenteil behaupten, weil überall, wo wir waren, war Stimmung. Und wir waren auch in einem Pub in Brighton, haben England das 8-0 gesehen. Also ich kann das, also absolut von der anderen Seite eigentlich.
Also habt ihr auch aus vielen Nationen, würdest du sagen, es gibt eine Nation, die die meisten oder besonders viele Fans mitgebracht hat? Oder ja, wie ist da so dein Eindruck?
Also beim ersten Spiel von Deutschland habe ich gedacht, okay, das ist hier ein 95% Dänemark. So, das war absolut, da waren wir in der Unterzahl. Dann beim zweiten Spiel habe ich gedacht, oh, jetzt sieht es schon besser aus, finde ich schon ganz cool. Und das wird immer besser und das ist ja auch normal, weil so ein Turnier ja anlaufen muss. Und was ich faszinierend fand, wir haben uns mit Tatjana Henny unterhalten von der Schweiz. Die hat gesagt, wir haben das erste Mal 1000 Traveling Fans und für die Schweiz ist das unglaublich wertvoll. Also das ist toll. Und so gibt es bei jeder Nation, die haben ihre eigenen Fanclubs und das ist ja mega, wenn dann auf einmal die Managerin angerufen wird, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt eine Fanbeauftragte, die muss hier mal das zusammenstellen, das Programm und so weiter. Und das ist cool. Ich glaube, die Holländer vorneweg mit Kostümen, also ich habe schon alles gesehen. Ich habe mit Obelix getanzt, ich habe mit irgendeiner Frau, die hat, ich weiß nicht, was sie da auf dem Hut hatte, eine Kuh oder sowas. Wir haben schon einiges gesehen. Also die holländischen Fans ganz, ganz weit vorne und die Englischen sind einfach verrückt. Die leben das einfach. Deswegen, wenn die so weit wie möglich kommen, dann ist das klasse für alle, glaube ich.
Ohnehin ist ja der Frauenfußball gefühlt so ein bisschen familiärer, auch von den Leuten, die quasi ins Stadion kommen. Also viele Familien, auch jüngere Leute, Frauen natürlich. Auch die Nationalmannschaft wird ja von vielen Angehörigen sozusagen begleitet. Ich weiß gar nicht, die Eltern von Julia Gwin, habe ich gesehen, sind ja auch immer im Camper unterwegs. Habt ihr da schon mal neben denen geschlafen, irgendwie auf dem Platz? Oder?
Also was wir gemacht haben, ist, wir haben vor dem Hotel, vor dem Mannschaftshotel von den Mädels gestanden eine Nacht und waren am Abend haben uns mit Poppy und mit Almut getroffen und wir haben mal am, naja, sagen wir mal, am eigenen Leib erfahren, dass das eine Einflugschneise ist und auch, dass es indische Hochzeiten dort gibt, weil das haben wir alles mitbekommen. Also das stimmt, aber die haben sich ja mittlerweile dran gewöhnt und das war ja auch vorher klar, bevor man so ein Hotel bezieht. Also wen ich noch gesehen habe, war Linas Mutter, die ist auch vor Ort mit ein paar Mädels. Also ich glaube, da ist schon gute Unterstützung.
Ja, der Family and Friends Blog war gut gefüllt. Das habe ich auch beim Spiel gemerkt.
Ja, und das ist ja auch schön. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch beim Schweiz-Spiel haben wir Kim gesehen, Kulig, die für so ein bisschen Scouting, ich glaube, die teilen das sich so ein bisschen auf, was ja auch voll Sinn macht. Also jetzt rein aus der Trainerperspektive, bei so einem Turnier hinzureisen und zu sagen, okay, du mal eine Woche, ich mal eine Woche. Ich glaube, Ralf Kellermann ist wahrscheinlich alle 4 Wochen da. Ist auch okay. Aber das so zu betrachten, ne? Also wir gehen da jetzt so halb als Fans, aber auch, wir wollen ja auch ein bisschen die Debatte in verschiedenen Richtungen führen, also ob jetzt Equal Pay oder es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber natürlich ist es für viele Mannschaften auch dann eine Möglichkeit, Trainer hinzuschicken, Co-Trainer, Ex-Nationalspielerinnen, um so ein bisschen Scouting zu betreiben.
Vielleicht können wir an dieser Stelle das auch nochmal mit den Hotels ein bisschen erklären, weil ich bin mir sicher, dass das nicht alle wissen. Das ist ja nicht so wie bei den Männern, wo dann lange vorher gesucht wird, vielleicht sogar noch ein extra Hotel aufgebaut wird, damit die Mannschaft dann da wohnen kann, sondern das ist ja so, dass das von der UEFA Vorschläge gemacht werden, in welche Hotels man ziehen kann und dann kann man sich darauf bewerben und deshalb ist es ja jetzt auch so, dass quasi in dem Hotel der deutschen Mannschaft auch andere Leute wohnen oder wie du gesagt hast, eben Hochzeiten stattfinden. Also es ist schon auch von den Voraussetzungen einfach ein bisschen anders als bei den Männern.
Ja, ich glaube, was die Hotels anbelangt, da würde ich mich nicht so weit rauslehnen, weil ich glaube, dass die auch selber sich das aussuchen können. Also die Hotels werden vorgeschlagen von der UEFA und wenn ich absolut nicht zufrieden bin mit diesem Hotel, dann muss ich nicht in so ein Hotel gehen und kriege trotzdem finanziell die Unterstützung für ein anderes Hotel, was ich mir aussuche. Ich glaube, dass das aber generell, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ja gerade in und um London jetzt nicht so einfach ist, da ein abgelegenes Hotel, was abgeschottet ist. Im besten Fall hat man noch einen Flügel für sich alleine. Also das ist jetzt nicht der Regelfall. Und dass das natürlich dann auch finanziell, dass das einfach mehr kostet. Klar, natürlich. Aber ich glaube, das ist so, ehrlich gesagt, ein bisschen 50-50, wie bei allem. So Verband beziehungsweise Nationalmannschaft muss mit UEFA zusammenarbeiten und um irgendwie, ja, eine gute Kommunikation und trotzdem immer anklopfen, wenn was nicht in Ordnung ist, ist wahrscheinlich ein schmaler Grat für alle.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, ganz kurz, weil ich weiß das gar nicht, heißt die Mannschaften bekommen dann finanzielle Unterstützung von der UEFA bezüglich der Hotels oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also da werden, und das ist jetzt ein Punkt, ich glaube, da bin ich einfach nicht Expertin, aber da fließt Geld, wie viel das ist und in welchem Rahmen, das ehrlich, ich wäre da voll dafür, dass wir mal ein Clean Sheet haben, wo das draufsteht und hier Factsheet, so und so ist das, aber da wird auf jeden Fall was übernommen, ja.
Ich weiß aber auch, dass das Hotel, wo die deutsche Nationalmannschaft jetzt drin ist, da waren wir damals auch 2019, als wir in Wembley gegen England gespielt haben, auch schon drin. Das heißt, man hat schon Erfahrungswerte mit dem Hotel auf jeden Fall gesammelt. Und ich weiß, dass das ganz gut war. Aber ja, es liegt genau auf der in der Einflugschneise von London Heathrow. Das heißt, man hört schon die Flugzeuge den ganzen Tag über dem Kopf. Aber grundsätzlich war es ein gutes Hotel und man muss ja natürlich auch immer gucken, wie sind die Fahrtwege, ne? Weil man möchte natürlich auch so das Hotel gelegen haben, dass man nicht unbedingt am Spieltag 1,5 Stunden zum Spiel fahren muss, sondern es muss ja auch alles logistisch ganz günstig liegen, ne?
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist halt, wie du gesagt hast, das ist ja was, was die Spielerinnen sagen. Also die Spielerin überlegt nicht als erstes, okay, haben wir da Flugzeuge über dem Kopf, sondern wie lange fahre ich zum Trainingsplatz, wie lange fahre ich zum Stadion, weil das ist das, was dir letztendlich dann die Energie raubt, wenn du irgendwie 2 Stunden unterwegs bist, am besten noch mit Stau oder was weiß ich was.
Soll ja in London schon mal vorkommen, dass Stau, dass es Stau gibt.
Kann schon mal vorkommen, ja.
Ganz perfekt wird man es wahrscheinlich nie treffen. Ich erinnere mich irgendwie an die WM in Frankreich. Da waren wir auch immer mit der Mannschaft im Hotel, weil wir die Mannschaft für die FIFA begleitet haben. Und da gab es ein Hotel, das war wirklich sehr schön mit Golfplatz und so, mit Teichen. Aber es gab echt eine Froschplage. Also sobald es dann dunkel wurde, ja, dann nix zugleich Turin, haben die dann losgelegt. Das war immer ein Konzert da jeden Abend. Also das war wirklich der Wahnsinn.
Das Problem daran war auch, es war so warm, dass wir Klimaanlagen laufen lassen mussten. Die waren aber, es waren portable Klimaanlagen. Das heißt, man musste das Fenster auflassen, um den Schlauch der Klimaanlage nach draußen zu leiten. Sprich, man konnte das Gequake der Frösche auch nicht aussperren. Also es war
Wahnsinn.
schwierig, aber es hat irgendwie funktioniert, ja.
Ja, und jetzt hab das mal auf der Liste zu, wonach du ein Hotel aussuchst. Froschplage, ja oder nein? Ja, wie sieht das aus? Nein, also absolut. Ich glaube, das ist einfach echt so ein Learning. Aber wenn man mal sieht, weil du brauchst ja einfach Leute, die sich, und nicht ehrenamtlich, aber die sich drum kümmern können, die sagen, okay, das ist mein Job und nicht, das ist der Drittjob, den ich habe, neben Media oder was weiß ich was, hier ordentlich was auszusuchen. Und ich glaube, das ist mit 60, also mit einem, wo der Staff jetzt schon dreimal so groß ist wie die Spielerinnenanzahl, das ist schon okay. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man einfach sagen kann, ja, aber vielleicht wäre ein zweiter Kit-Manager, ja, dass das nicht an einer Person hängt, vielleicht auch irgendwie ein bisschen stressfrei für den einen, der dann schon fast vom Burnout ist. Also ich glaube, da gibt es trotzdem noch ganz, ganz viele Sachen, wo man sagen kann, ja, dankbar für das eine und trotzdem anklopfen für das andere und das nächste.
Aber bis jetzt konnte der deutschen Mannschaft ja nichts anhaben. Also es war sehr souverän in der Vorrunde. Und ich habe es ja schon erwähnt, du weißt ja, wie es ist, Europameisterin zu werden. Du bist auch Olympiasiegerin. Und ich habe das gestern nochmal alles nachgeschaut und war wieder zutiefst beeindruckt. Habe ich Turit auch schon gerade erzählt. Viermal hast du die Champions League gewonnen mit 3 verschiedenen Vereinen. Viermal deutsche Meisterin, Pokal, französische Meisterin. Pokalsiegerin auch in Frankreich, weiß gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, wahrscheinlich noch. Du bist also natürlich auch eine sehr gute Expertin, um die Leistung der deutschen Mannschaft einzuschätzen. Wie hast du die Mannschaft gesehen in der Vorrunde und natürlich, was erwartest du dir jetzt auch noch für die kommenden vielleicht 3 Spiele?
Also ich glaube, wenn man ganz vorne anfängt, dann habe ich ja mitbekommen, dadurch, dass ich einfach noch mit vielen befreundet bin, wie die ganze, na sagen wir, Vorbereitung, die ja eigentlich die WM-Quali war, die Vorbereitung losging und dass man da sich als Team echt zusammenraufen muss und zusammenfinden muss. Und da hat ganz vieles noch nicht gestimmt. Und was aber gut ist, ist sowas wie gegen Serbien zu verkacken. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber halt einfach, dass es mal nicht läuft. Und dann musst du überlegen, okay, was machst du? Raufst du dich zusammen? Und genau in diesen Scheißsituationen, ja, also wenn es mal wirklich nicht läuft, dann lernst du ja irgendwas und nur dann verbessert sich irgendwas. Wenn alles tutti frutti ist, dann wächst du ja nicht zusammen als Team. Und ich glaube, das hat der ganzen Mannschaft gut getan. Und jetzt merken sie, dass sie da eigentlich vorwärts gekommen sind. Also diese ersten, also das ist ja Wahnsinn, aber diese Gruppenphase so durchzumarschieren und auch, ich sage jetzt mal, Deutschland ist schon ein kritisches Land, ja. Also wir sind schon immer gut dabei, rauszufinden, was jetzt aber dann doch nicht so lief, obwohl wir einfach klar gewonnen haben und dass das auch gut wäre, wenn wir nochmal einen von Bub kriegen, habe ich irgendwo gehört. Das ist also sowas ist ja auch komplette Schwachsinn. Also ich finde, das kann man doch einfach nur zelebrieren. So, die haben alles gemacht, was von ihnen verlangt wurde. Und jetzt geht es halt darum, gegen Österreich dann, die man kennt, die auch gut sind, die alles reingeschmissen haben im ersten Spiel. Gegen England haben mich wirklich beeindruckt, rein kämpferisch. Mit Vicky, die das nochmal geschafft hat als Kapitänin Schnatterbeck, ist extra zu Tottenham gewechselt, um dann nochmal Spielminuten zu kriegen, um dann das zu einer Euro zu schaffen. Also Ich glaube, das wird nicht einfach, aber das, was sie da gezeigt haben, da kann man doch jetzt auch einfach mal selbstbewusst hingehen und sagen, so geil, dass auch unsere in Anführungszeichen B-Mannschaft, die wir dann im dritten Spiel noch gebracht haben, hat überzeugt. Und also ich kann da überhaupt nichts Negatives finden, ehrlich gesagt.
Glaubst du denn, dass Team Spirit vielleicht auch sogar noch höher einzuschätzen ist als fußballerische Qualität? Weil wenn ich zum Beispiel an 2013 zurückdenke, an eure Europameisterschaft mit den vielen Ausfällen vor dem Turnier aufgrund von Verletzungen und da hat euch auch niemand was zugetraut und ihr seid dann auch im Turnier über euch hinausgewachsen. Glaubst du, dass es vielleicht sogar noch wichtiger ist, so ein Spirit zu entwickeln, als ja die fußballerische Qualität zu haben?
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Und das Gegenbeispiel ist Frankreich für mich, die sich sehr, sehr schwer damit tun, wenn Druck kommt. Also wenn gar kein Druck da ist, so erste, zweite Spiel kann man noch so halb befreit aufspielen, aber sobald da irgendwas nicht ganz läuft, dann oder auch Rückstand oder sowas, dann sind die mental einfach sehr, sehr schwach. Deswegen haben die auch noch nie das weitergeschafft als im Viertelfinale, wenn überhaupt. Und ich glaube schon, also ist wahnsinnig wichtig. Und dann, glaube ich, ist aber wichtiger in einem Team, weil du kannst ja, also für mich ist das Schlimmste, auf der Bank zu sitzen, ist eins der schwersten Sachen überhaupt, weil du Teil von dem Team zu sein, obwohl du selber enttäuscht bist, dass du nichts dazu beitragen kannst. Du bist ja nicht traurig, dass du jetzt nicht, okay, manche vielleicht, aber der Star da auf dem Platz bist, sondern dass du nichts dazu beitragen kannst. Selbst wenn dir jemand sagt, ja doch, doch, ist wichtig, dass ihr hier, dass ihr uns anfeuert, so dass, ja, okay, stellen wir mal dahin. Und ich glaube, dass trotzdem jeder seine Rolle dort gefunden hat oder zumindest gerade findet. Und dass, wenn du das Gefühl hast, du kannst was dazu beitragen, dann hast du deine Rolle und dann bist du Part von diesem Team. Und ich glaube, irgendwie wirkt das für mich so, als ist das so. Und nicht gespielt und nicht erzwungen, sondern natürlich gibt es immer schwierige Fälle, sage ich jetzt mal, weil zum Beispiel Almut, ja, die hat nicht ihr drittes, das dritte Spiel wurde nicht genutzt, um da zu wechseln. Was ich auf der anderen Seite verstehen kann, man sagt, nein, ich brauche aber für die Torhüterin, für Merle Froms, brauche ich jetzt diese Konstanz durch. Sonst, die braucht die. Aber trotzdem ist es dann schwierig, super schwierig für Almut, die sich dann trotzdem wieder andersrum einbringt und auch so das Sprachrohr in dieser Mannschaft, glaube ich, ist. Also Rollenfindung und Teamgedanke vielleicht als, du musst jeden Tag was dafür machen. Du hast es ja nicht einmal, hast ein Team und dann ist es so, sondern du musst halt jeden Tag dafür arbeiten.
Das Spiel gegen Finnland war ja für die Feldspielerinnen gut, sage ich mal. Alle sind dann einmal zum Einsatz gekommen. Das hilft natürlich, glaube ich, auch so fürs eigene Gefühl. Aber du hast es gesagt, Torhüterin ist natürlich dann in diesem Fall die schlechteste Position, die man dann haben kann, weil man dann vielleicht doch außen vor bleibt. Es deutet ja auch alles so ein bisschen darauf hin, was die Bundestrainerin immer sagt. Also wir bleiben bei uns und das wisst ihr beiden als ehemalige Spielerin ja wahrscheinlich auch. Dann besser, also wie wichtig ist das, dass man sich da so eine eigene kleine Welt quasi erschafft, in der man sich dann befindet?
Also ich glaube, ich kann nur von mir sprechen. Ich habe beides erfahren. Ich habe gespielt. Ich hatte aber auch Turniere, wo ich nicht gespielt habe, wo ich hinter gewissen Leuten, ich kann ja jetzt nicht nur eine nennen, aber auf der Innenverteidigerposition, selbst wenn wir rotiert haben, einfach dahinter, also zweite Wahl. Und für mich war das trotzdem schön, das alles mitzufinden. Aber wenn ich nicht das Gefühl hatte, okay, meine Qualität ist hier irgendwie gebraucht, dann bist du ganz schnell auch, also dann hat mich auch eine Trainerin nicht mehr erreicht mit ihren Worten. So, dann, und dann ist die Kunst eigentlich nicht in dieses Lästern zu verfallen, so dieses, man ist auf dem Zimmer zu zweit oder gut, jetzt vielleicht auch Einzelzimmer, aber so dieses Gefühl von, ich bin nicht Teil davon und das dann rumzudrehen und dann so irgendwie das rauszulassen an der richtigen Stelle. Und das richtige Stelle wäre wahrscheinlich dann Spielersatztraining am nächsten Tag. Aber super schwierig und ich glaube wirklich, dass die sich untereinander zumindest scheint so in dieser Bubble, in dieser kleinen Welt, was du angesprochen hast, helfen, unterstützen. Eine Laura Freigang, die hat dann nochmal ein paar Minuten bekommen, aber trotzdem heißt das dann gleich für eine Linda, dass sie nicht 90 Minuten kriegt, ja? Also die sie ja vielleicht auch verdient hat. Also ich glaube, ganz, ganz viel Kommunikation und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich Almut dann auch als ihre, das ist ihre Rolle, so dann auch zwischen Trainerteam und genauso aber Mannschaftsrat und Team zu vermitteln, dass man da während des Turniers auch jeden Tag Kommunikation hat und sagt so, nee, das war nicht gut, wir brauchen jetzt aber das, wir fühlen uns so. Und dann auch eine Stimme hat und nicht nur das Trainerteam alles bestimmt.
Und ich glaube auch, man muss sich auch als Team so ein bisschen in seiner Bubble bewegen, ein bisschen nach außen hin abschotten, im Sinne von nicht auf alles hören, was vielleicht geschrieben wird, weil zu so einem Turnier wird ja auch viel geschrieben, auch viel vielleicht geschrieben, dass irgendeine Spielerin vielleicht spielen sollte von anderen Spielerinnen und so weiter. Und ich glaube, man muss sich für diese Stimmen von außen so ein bisschen, oder die muss man so ein bisschen beiseite schieben und das dann eben so bei sich bleiben, wie die Nationaltrainerin dann eben auch gesagt hat, weil ich glaube, das kann auch zu Unruhe führen. Und ich glaube, da muss man gucken, dass man in seinem Kreis bleibt und wirklich geschlossen als Mannschaft agiert und nicht irgendwelche Stimmen von außen auch ans Team rankommen lässt.
Ja, und ich glaube, so ein Beispiel wäre für mich noch das letzte Testspiel gegen die Schweiz, was ja, also auf dem Blatt sah das ganz gut aus so mit den Zahlen, und dann gab es aber auch wieder die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, ja, aber das muss man auch einzuschätzen wissen, die Schweiz und so weiter. Und man hätte da aber auch locker rausgehen können und sagen können, super, Selbstbewusstsein, hochgewonnen. Und dann trotzdem kommen natürlich auch Stimmen, ja, und Lea Schüller ist Sorgenkind. Und ich habe gedacht so, what? Ich habe das gelesen und habe gedacht, kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir schicken die unsere Mädels darüber, dass die das rocken. Und dann zu sagen, die hat noch nicht mal ein schlimmes Spiel gemacht oder gespielt. Und dann zu sagen, ja, okay, wir wollen diesen einen Punkt finden, der kritisch ist. Das ist Deutschland und nicht das und das, alles läuft gut. Und jetzt schicken wir die darüber und jetzt sollen sie halt mal machen. Und dafür feiere ich ganz viele andere Länder, dass sie das können. Aber manchmal zeichnet uns das halt aus, dass wir dann diszipliniert und kritisch und ja. Aber trotzdem, für mich sieht es so aus, als hätten sie Spaß und kommen deswegen auch so gut durch diese Runde da erstmal.
Ja, das ist irgendwie so eine Eigenart, ne, unserer Medienlandschaft. Das ist immer alles gerne sehr negativ. Ich habe auch mal so gedacht, man müsste einfach mal so loslassen können. Auch manchmal habe ich dann bei den Verbänden so das Gefühl, wir sind immer so in unseren Strukturen, in unseren Regeln, in unseren Paragraphen natürlich auch gefangen, was ja auch gut ist, weil deshalb läuft ja vieles auch bei uns, weil wir irgendwie eine Richtung haben und die Grenzen abgesteckt sind. Aber manchmal, wie du sagst, muss man einfach mal sagen, okay, also wie die Bundestrainerin irgendwie gesagt hat, habe ich vorhin schon erwähnt, da im Interview, sorry, leider geil, leider gut und Punkt, danke, Ende, so. Also finde ich auch.
Ja, oder wenn ich als Reporterin im Stadion stehe und das ist, die sind ja mal ein bisschen vor, die haben ja ein bisschen Vorlaufzeit. Das heißt, die stehen da, das Stadion ist noch nicht gefüllt. Das ist aber normal, weil die Leute, die kommen kurz vor Anpfiff, manche kriegen noch nicht mal das Warmmachen mit. Gerade so Families mit ihren Kiddies, die sind irgendwo noch draußen, irgendwo, keine Ahnung, Hotdog-Stand, was weiß ich was. Und dann kommen die auf den letzten Drücker. Das heißt, wenn ich da stehe mit dem Mikro, dann kann ich entweder sagen, ja, also ist noch nicht alles ganz voll hier. Mal gucken, ob das überhaupt was wird. Oder ich sage halt, ja, also wir sind jetzt noch nicht mal beim Warmmachen. Das wird hier nachher, und das, so ist es ja dann meistens geworden. Da kommen dann die 20, 22.000, hatten wir zum Beispiel bei der Schweiz. Das hilft aber nicht zu sagen, ah, könnte vielleicht dann weniger werden. Und letztendlich hast du doch einen Rekord und sagst das aber hinten raus auch nicht. Also ich finde diese Berichterstattung, die ist, wenn du das pushen willst und wenn du einfach sagen willst, so diesen Vibe mitnehmen willst, dann ist der Punkt von der Kritik, der ist nicht in dem Moment, sondern der ist irgendwo ganz anders, wenn du versuchst, Dinge umzusetzen, zu sagen, zu reflektieren, aber nicht da. So. Kurzer Wunderpunkt bei mir getroffen.
Wenn wir mal auf die anderen Mannschaften jetzt im Viertelfinale schauen, du hast ja selber in Frankreich gespielt, hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du da vielleicht das ein oder andere Problemchen oder wenn sie Druck bekommen, dann, dass sie damit nicht so gut umgehen können, siehst. Wie siehst du denn die anderen Mannschaften? Also gerade natürlich auch England.
Also England, die haben halt die haben halt das Publikum hinter sich. Also das, die, ich meine ganz ehrlich, die Stürmerin Beth Mead, die hat jetzt 3 eigene Songs oder so, die dann immer grölen. Weiß ich nicht, ob das bei uns dann schwarze Natascha wird, das wäre natürlich auch aber ich glaube, die sind voll dabei, wirklich, und das juckt die nicht, ob das Männer oder Frauen, die feiern einfach ihr Land, so, und auch ja, ich glaube auch durch die Bank weg, also das wird auch, da kann auch mal ein bisschen eine schlechte Leistung kommen oder so, ich weiß, die werden einfach bis zum Letzten hier dabei sein, das heißt, wenn es für Deutschland gegen England geht, irgendwann, dann hast du echt, also einfach, weil das ganze Stadion wird einfach England sein. Und ich glaube, das kann natürlich auch pushen. Das ist so die Stärke, die ich bei England sehe, außer dass ansonsten, finde ich, ist das ziemlich, die machen das schon ganz gut und viel besser, aber die Taktik war für mich Millie Bright von rechts hinten, links rüber auf vorne Beth Mead und dann irgendwie durchwuseln Tor. Und ansonsten ist die Effektivität von da vorne ist super und die haben eine ganz gute Defensive. Also auch nicht ganz gut. Okay, sage ich mal. Bei Frankreich, die haben eigentlich eine 1A-Defensive von der mit Wendy Renard, mit Grietje Mbock, schnelle, eine ganz, ganz schnelle auch, dann super schnelle Außen. Also die Qualität 1:1 von den Französinnen ist fast immer besser, wenn ich die mit einem anderen Team vergleiche. Aber auf dem Platz zusammen ist es echt schwierig, dann die Mentalität zu sehen, dass sie nicht aufgeben, dass sie das, da ist echt dabei sind, dass sie das umdrehen wollen, dass sie nochmal einen nachlegen wollen. Katoto raus, Riesenschwäche, weil sie eigentlich als Stoßstürmerin in diesem Turnier eher fungiert hat als Ballverteilerin, also durchstecken, so eine tiefe 10 oder sowas und dann eher die schnellen Außen in Szene gesetzt hat. Ulay Sarr kam rein, 15 Minuten für sie, hat das, glaube ich, nicht gut gemacht, deswegen wurde sie beim nächsten Spiel auch nicht mehr aufgestellt. Die haben Qualität, aber mental sehe ich die eigentlich weiter hinten. Selbst eine Wendy Renard, die dann nochmal einen Elfer verschossen hat, was sie normalerweise auch nicht macht.
Wie sieht euer Fahrplan so aus? Welche Spiele guckt ihr euch jetzt live an im Viertelfinale? Oder seid ihr, das Deutschlandspiel, da gehe ich mal schwer von aus, da seid ihr auf jeden Fall.
Absolut. Also wir sind jetzt heute erstmal hier in Brighton, dann kommt gleich heute Abend zum Abendessen, zum Grillen, kommt die BBC. Die haben irgendwie Wind davon bekommen und begleiten uns heute mal. Dann sind wir beim Englandspiel morgen und fahren dann nach dem Englandspiel rüber zum Deutschlandspiel und dann wahrscheinlich am 22. beim Schwedenspiel. So, also nochmal 3 Tage richtig. Richtig, Fußball. Aber es ist ja schön. Und vor allem bin ich erstmal auf heute gespannt, morgen das England-Spiel, weil das auch schon, ja, das wird krass, glaube ich, im Stadion. Und auf Österreich, Deutschland freue ich mich sowieso. Also geht gut weiter.
Tabea, hast du gesagt, sitzt ja auch neben dir. Sie hat ja vorhin schon mal in die Kamera gewunken. Sie war vor kurzem auch bei uns in diesem Podcast zu Gast. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal in die Folge reinzuhören. Das ist auch sehr interessant, was sie über Strukturen und Veränderungen im deutschen Fußball erzählt. Und ihr beide übernachtet dann ja da immer in eurem Camper. Versteht ihr euch auch gut oder gibt es auch mal Ärger?
Ja, das wäre ja absolut nicht möglich. Also wenn du da, glaube ich, nicht die kleinsten Marotten von der anderen so sein lässt, wie sie halt einfach sind, no chance. Also von daher haben wir uns, glaube ich, bisher ganz gut zusammengerauft. Wir sind mittlerweile der Meinung, dass wir im Bulli sogar besser schlafen als in irgendwelchen Hotels. Jetzt haben wir hier, heute Morgen ist echt Hitze, also wir haben ja 30 Grad, aber deswegen haben wir gesagt, wir fahren nochmal kurz ans Meer und genießen das hier auch nochmal. Ja, also bisher schlagen wir uns ganz gut.
Und ich würde gerne noch einmal fragen, du hattest vorhin, als wir kurz vor unserer Aufzeichnung sozusagen gesprochen haben, auch erzählt, dass du Ambassador bei der UEFA bist. Also was genau sind da deine Aufgaben? Was machst du da?
Also ich habe im Anfang des Jahres haben wir gesagt, okay, wir machen eine Ausstellung zusammen, weil eigentlich gibt es kunsttechnisch wenig Begleitprogramm, sage ich jetzt mal Rahmenprogramm. Und bei den Männern auch. Und wir haben gesagt, so lass uns doch einfach was auf die Beine stellen. Jetzt haben wir eine Female Art Show, die ausgestellt wird an verschiedenen Orten, also in Leigh, in London, verschiedene. Und das sind 16 internationale Künstlerinnen. Eine repräsentiert jeweils ihr Land. Zum Beispiel Lisa Tickmeyer ist das bei uns in Deutschland. Und ich habe sozusagen für alle nochmal so ein Headplakat gemalt und war Kuratorin für die Ausstellung. Das ist schön, weil das gab's noch nicht und ich feiere immer Sachen, die es noch nicht gab, die man dann mitgestalten darf. Und das andere ist die Ambassador-Rolle, dass man wirklich vor Ort ist und ja ins Gespräch kommt. Das ist so ein bisschen die, ich glaube, wir sind mit unseren Hawaii-Hemden immer ganz bunt in der VIP-Tribüne und sind dann doch die ab und zu mal eine Hand bei einer Laola-Welle oder mal klatschen dürfen oder so. Aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, diesen Kontakt zu anderen, sich mit anderen auszutauschen. Zum Beispiel Vero Bouquet, Spanerin, Ex-Nationalspielerin, die auch viel macht für BBC. Es sind ganz, ganz viele da, Kelly Smith, Alex Scott. Und sich dann auch auszutauschen über Prämien, über alles Mögliche, wie es bei denen im Land läuft. Weil das ganz viele Sachen sind, die intransparent sind. Und die du einfach nur rauskriegst, wenn du fragst. Und ganz oft haben wir dieselben Probleme und manche haben dann schon Lösungen. Also zum Beispiel, wir haben uns jetzt auch mit Bibi getroffen, Bibiana Steinhaus, die in Sheffield wohnt und uns auch nochmal so einen Einblick gegeben hat in die Schiedsrichterrollen, jetzt auch in dem Turnier. Ist noch nicht klar, wer das Finale kriegt, noch nicht klar, wer das Halbfinale pfeift. Das ist auch so, die kriegen 2 Tage vorher Bescheid. Also so Sachen einfach. Das macht mega Bock.
Sehr schön. Also du, Kunst ist ja auch deine Leidenschaft, ne? Du malst selber. Das müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nochmal erwähnen für die Leute, die es nicht wissen. Ja, Turit, ich glaube, als letztes bleibt uns eigentlich nur noch die Frage, weil Josefine muss es ja wissen, ob Deutschland jetzt Europameisterin wird, oder?
Absolut. Was eine Frage. Da haben wir es doch schon von Positivität gehabt. So. Ja, nur so kannst du rangehen.
Gut, dann können wir das ja so festhalten. Und wir halten die Augen offen, dass wir euch beiden dann an euren Hawaii-Hemden vielleicht beim Spiel gegen Österreich erblicken.
Ja. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Ja. Das ist wirklich interessant. Ihr erlebt da sehr viel. Und vielleicht haben wir ja wann anders nochmal die Gelegenheit. Aber danke, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast zwischen all den Terminen und Spielen. Hat uns sehr gefreut.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall, oder? Und dann bin ich gespannt, wer bei euch da noch so zu Gast kommt und so.
Ja. Also unbedingt gerne mal reinhören und genau, vielen Dank. Grüße an Tabea. Ich habe, glaube ich, gerade gehört, der neue Latte Macchiato ist auch schon fertig. Also viel Spaß euch beiden noch im Café.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Hisense. Genau wie wir in unserem Podcast setzt sich auch Hisense für mehr Sichtbarkeit im Frauenfußball ein. Und apropos Sichtbarkeit, warum nicht direkt die UEFA Women's Euro 2022 auf dem perfekten TV-Gerät verfolgen?
Und zwar auf dem Hisense U7 HQ-Modell mit innovativer ULED-Technologie, erhältlich übrigens in 55 oder 65 Zoll Bildschirmgröße und es ist passenderweise das offizielle TV-Gerät zur Europameisterschaft. Und das Beste, es gibt ein absolutes Top-Feature für Fußballfans, nämlich den Sportmodus. Kannte ich persönlich immer nur aus dem Auto, aber es ist dann so, als wäre man direkt dabei beim Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft. Also Turit, wenn du dann demnächst mal wieder Sehnsucht nach dem Gefühl hast, auf dem Platz zu stehen, brauchst du ja jetzt eigentlich nur den Fernseher anschalten.
Genau, ich würde sagen, eigentlich die perfekte Lösung für mich, oder?
Ja.
Weitere Infos gibt es übrigens auf www.hisense.de. Da gibt es jede Menge Infos zu den neuesten Modellen, modernsten Bildtechnologien und den spannendsten Features. Und auch in euren Social-Media-Kanälen könnt ihr gemeinsam mit Hisense die Leistung der Fußballerin feiern.
Genau, und zwar unter dem Hashtag Remember the Name. So schaffen wir gemeinsam mit Hisense mehr Aufmerksamkeit für die Leistungen der weiblichen Fußballstars.
Werbung.
Auch in unserem zweiten Spezial wollen wir wieder den Kicker mit ins Boot holen und das in Person von Kicker-Reporter Paul Bartmus. Schön, dass du da bist, Paul. Hallo.
Hi, ich freue mich auch.
In der letzten Folge haben wir mit Gunnar Meggers gesprochen, der quasi die deutsche Mannschaft auf Schritt und Tritt verfolgt und jetzt natürlich noch ein bisschen länger in England bleiben darf. Du hast so ein bisschen mehr den Überblick über das Gesamtgeschehen, warst beim Eröffnungsspiel und wirst jetzt auch wieder bei den Viertelfinals vor Ort sein. Mal so ganz grob gefragt, was sind denn deine Eindrücke von diesem Turnier, jetzt wo die Vorrunde abgeschlossen ist?
Ja, das Turnier ist, glaube ich, sehr stimmungsvoll gestartet beim Eröffnungsspiel. Da war ich ja eben vor Ort. Und auch die Vorrunde, denke ich, hat auf jeden Fall einen kleinen Frauenfußball-Boom so in den Fanszenen ausgelöst, bei denen die das Turnier auf jeden Fall verfolgen. Ist da sicher das Interesse geweckt worden. Darüber hinaus, bei den Leuten, die jetzt noch nicht Frauenfußball verrückt sind, auch in England, hat man aber schon gemerkt, dass da immer noch nicht so ganz der Frauenfußball angekommen ist. Also zum Beispiel in den Städten, wo die Spiele stattfanden, hat man jetzt nicht allzu viel mitbekommen davon, dass gerade eine EM stattfindet, muss man schon auch ehrlich sagen. Es gab zum Beispiel in Manchester eine Fanparty am Tag davor. Da sind aber auch Leute rumgelaufen, die gar nicht wussten, um welchen Sport es eigentlich geht, habe ich mitbekommen.
Was?
Geteilt. Also in den Stadien und direkt vor den Stadien echt eine gute Stimmung und viel Vorfreude. Und drumherum ist die Euphorie jetzt nicht überall angekommen, würde ich sagen.
Das kann ich so ein bisschen bestätigen auch. Ich war ja beim zweiten Gruppenspiel der Deutschen gegen Spanien und ich bin auch durch die Straßen gelaufen und hatte auch erwartet, dass ein bisschen mehr vielleicht plakatiert ist oder man mal die ein oder andere Werbung sieht, aber das muss ich auch bestätigen. Da habe ich auch wenig gesehen. So um das Stadion herum war dann wirklich viel los, viele Fans irgendwie auch in der Montur der Nationalmannschaften, aber das war auch so mein Eindruck, dass es jetzt so marketingmäßig vielleicht auch noch Potenzial nach oben gegeben hätte, da jedenfalls in den Straßen. Das fand ich auch.
Genau, in Manchester gab es dann schon auch Plakate oder ja, Häuserwände, die mit den Gesichtern der englischen Spielerinnen tapeziert waren, aber wie du schon sagst, da war sicher noch Luft nach oben.
Das ist eigentlich merkwürdig, ne? Weil in England ist das ja mittlerweile schon so, dass die ganzen Vereine, ob das jetzt Man U oder Arsenal ist, dass die immer jetzt auch mit den Konterfeis und Köpfen der männlichen und weiblichen Spielerinnen dann irgendwie Werbung machen, wenn sie irgendwas plakatieren. Also hätte ich schon erwartet, dass da irgendwie auch großflächig sozusagen zu sehen ist, dass das Turnier stattfindet. Wenn wir es mal sportlich betrachten, was erwartest du dir denn jetzt für die Viertelfinals?
Ich habe erstmal große Lust auf England gegen Spanien als erstes Viertelfinale. Und ich glaube, das wird das erste oder das zweite, je nachdem, ob man jetzt Deutschland, Spanien schon dazu zählen wollte, das erste richtige Topspiel und das ist auch gleich ein K.O.-Spiel. Da bin ich sehr gespannt, wie das abläuft. Die Engländerinnen sind ja durch die Vorrunde gefegt. Torverhältnis 14-0. Haben wirklich auch die Leute begeistert. Gerade gegen Norwegen, das 8-0 bleibt natürlich in Erinnerung. Und die Spanierinnen ein bisschen unter ihren Ansprüchen, sicherlich gegen Deutschland hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, auch gegen Dänemark nur ein mageres 1-0, aber auf dem Platz, was sie so gezeigt haben, das war trotzdem großer Fußball, könnte man sagen, bis zum Tor, bis zum 16er. Also sehr viele Ballstaffetten und technisch sehr, sehr gut anzuschauen. Und ich bin gespannt, wie England dann eben, die bislang sehr viel über Ballbesitz kommen, jetzt gegen Spanien das dann handeln können, ja, weil Spanien eben den Ball vor allem haben wird. Und danach Deutschland gegen die Österreicherinnen, da erwarte ich ein recht einseitiges Spiel tatsächlich, kann mich auch täuschen, aber was bislang zu sehen war, ist, Deutschland hat überhaupt keine Probleme in diesem Turnier, ist richtig gut reingekommen und hat das jetzt auch bis zum dritten Spiel so behalten, diese Form. Und die Österreicherinnen sind vor allem defensiv sehr stark, aber wenn man sie einmal geknackt hat, das ist natürlich das Ziel der Deutschen, möglichst früh vielleicht das 1-0 zu schaffen, dann wird es den Österreicherinnen schwerfallen, selbst Tore zu erzielen, denke ich mal. Und dann die Schwedinnen haben auf jeden Fall auch eine starke Hinrunde, eine starke Vorrunde gespielt, sind sehr stark in Standards, hat man jetzt wieder gesehen, beim letzten Vorrundenspiel. Dann haben sie, glaube ich, 4 Tore nach Standards geschossen. Da muss man Sinn auf der Rechnung haben. Die sind auf jeden Fall für mich auch Favorit für einen Platz im Halbfinale und würden ja dann, falls England oder Spanien eben das Halbfinale erreichen, schauen, dass sie da einem der großen Favoriten ein Bein stellen können. Und im Viertelfinale Nummer 4, also Frankreich gegen die Niederlande, gibt es für mich jetzt keinen direkten Favoriten. Also die Französinnen haben zwar bislang überzeugt, würde ich sagen, aber die Niederländerinnen haben auch einen ordentlichen Kader und das sehe ich so auf Augenhöhe. Und wer von beiden sich durchsetzt, dürfte dann, falls die Deutschen es auch schaffen, eben im Halbfinale auf die Deutschen treffen und da eher Außenseiter sein.
Ja, da haben wir schon eine gute Prognose fast für das gesamte Turnier bekommen. aber ich glaube auch, also Deutschland und England sind ja jetzt auch im Endeffekt die beiden Mannschaften, die als einzige Mannschaft einen Verlustpunkt frei durch die Vorrunde marschiert sind. Glaubst du denn, England ist ja wirklich fulminant durch die Vorrunde marschiert mit dem 8-0 gegen Norwegen, der höchste Sieg jemals bei einer Europameisterschaft. Glaubst du denn, beziehungsweise wenn du ja die Spiele gesehen hast, glaubst du, es geht so weiter oder glaubst du, es kann auch ein gewisser Druck natürlich auch auf die Mannschaft jetzt erzeugt werden, weil jetzt eben die Erwartungen auch einfach viel höher sind, als sie vielleicht vor dem Turnier noch waren?
Ja, der Druck ist auf jeden Fall da. Das habe ich auch schon vor dem ersten Spiel gesehen. Da war der Presseraum im Old Trafford so voll, dass da gar nicht mehr alle reingepasst haben. Also da war richtig Interesse und richtig Druck auch, glaube ich, auf den Spielerinnen. Die haben das auch gesagt. Also Leah Williamson, die Kapitänin, hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, die spüren den Druck auf jeden Fall, das sind keine Maschinen. Und auch wenn sie jetzt eben sich da jetzt so ein bisschen freigeschwommen haben, wird jetzt in den K.O.-Spielen sicher nochmal der Druck erhöht werden. Und das kann beflügeln, muss aber nicht. Jetzt gegen Spanien mal schauen, ja. Das kann in beide Richtungen sich auswirken, dass man eben das Heimpublikum im Rücken hat. Ja. Mal schauen, ist beides möglich.
Ich finde übrigens interessant, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja auch dann ein anderes großes Thema in England bezüglich der Nationalmannschaft. Da ging es nämlich um die Diversität. Einige fühlten sich nicht richtig repräsentiert von der Mannschaft, weil dort vor allem in der Startelf überwiegend weiße Spielerinnen vertreten waren. Und dafür gibt es natürlich auch einige Gründe, warum das so ist. Ist ja auch kein Einzelfall England. Es gibt ja auch andere Nationen, in denen auch wenig Spielerinnen mit Migrationshintergrund vertreten sind. Da fällt mir auch ein, die Doku Born for This kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Da kommt nämlich auch Nicole Anyomi zu Wort in einer der Folgen und die spricht auch darüber, wie schwer eigentlich ihr Weg war, weil sie natürlich auch so oft angefeindet wurde aufgrund ihrer Hautfarbe, sich da überhaupt durchzusetzen. Also das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Hast du da irgendwas von mitbekommen, Paul, als du vor Ort warst, also von dieser Berichterstattung?
Tatsächlich wenig. Mir ist aber beim Eröffnungsspiel auch aufgefallen. Ich habe da an die englische Nationalmannschaft der Männer gedacht und habe gedacht, dass da gibt es schon eine gewisse Diskrepanz. In der Startelf waren 11 weiße Engländerinnen und das ist bei den Männern ja seit vielen Jahren nicht mehr üblich, würde ich mal sagen. Also das ist ja sehr gut durchmischt. Ja, also ein Thema war es aber jetzt beim Eröffnungsspiel, wo ich da war, überhaupt nicht.
Wie ist das bei dir, Turit? Du als ehemalige Spielerin, wird sowas auch mal in den Vereinen diskutiert? War das mal in deinen Mannschaften irgendwie Thema?
Ja, es ist immer mehr Thema geworden, würde ich sagen, weil ich habe erstmal natürlich auch mit vielen Spielerinnen mit diversen Hintergründen zusammengespielt und ich weiß auch, dass es teilweise dann auch zur Sprache kam, weil es dann eben darum ging, dass vielleicht auf dem Fußballplatz man ja auch manchmal ein bisschen lockerer miteinander redet und manchmal auch Sprüche gefallen sind, die vielleicht grenzwertig sind und dann Spielerinnen, glaube ich, in den letzten Jahren Spielerinnen mit zum Beispiel anderer Hautfarbe, anderer Herkunft erst in den letzten Jahren sich jetzt auch mal getraut haben zu sagen, finde ich gar nicht okay. Ich glaube, früher haben die es mal ein bisschen weggelächelt oder versucht, ein bisschen wegzulächeln und ich glaube, dass aber mittlerweile auch in den Mannschaften Bewusstsein so langsam entsteht dafür, wie man miteinander umgeht oder Bewusstsein, dass vielleicht bestimmte Sachen auch andere Menschen verletzen können und ich glaube, das ist halt das, was ich so aus Mannschaften mitbekommen habe. Und das ist, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, aber auf einem guten Weg, weil nur wenn man Dinge anspricht und vielleicht sagt, das sind Dinge, die mich jetzt auch irgendwie verletzen oder die so nicht gehen, dann kann ja auch dann kann es dazu führen, dass es eine Veränderung im Bewusstsein gibt oder im Verhalten. Und das ist so das, was ich aus Spielerperspektive in den letzten Jahren vermehrt mitbekommen habe.
Ist natürlich auch gut, dass dieses Thema jetzt auch mal auf den Tisch kommt. Also es geht ja ohnehin um Sichtbarkeit, nicht nur von Frauen, sondern auch von anderen Themen, wie dann eben auch Diversität. Hast du denn, Paul, das Gefühl, auch wenn du das mal so ein bisschen vergleichst, die Berichterstattung hier in Deutschland und dann vielleicht in England, dass es da Unterschiede gibt? Also wir haben gerade schon so ein bisschen vorher auch mal darüber diskutiert. Also ich so aus dem Blick einer Fernsehjournalistin finde, es gibt schon viel Gutes, aber ich finde, es würde auch durchaus noch mehr gehen, wenn man das mal vergleicht mit den Männerturnieren zum Beispiel. Und das Allerwichtigste ist ja eigentlich, dass es eben nicht nur temporär ist, sondern auch nachhaltig. Auch das ist ja immer wieder ein Thema, wenn dann die nächsten Länderspiele nach dem Turnier irgendwie im Herbst oder wann auch immer das ist, wieder um 16.05 Uhr am Freitag angepfiffen werden, dann wird es natürlich schwierig mit der dauerhaften Sichtbarkeit.
Ja, du sprichst die Anschlusszeiten schon an. Das ist sicher ein Thema, was ja auch die Nationalspielerinnen selbst bewegt hat und die haben sich auch da schon zu geäußert. Das ist nach der EM sicher ein Thema, was man wieder forcieren müsste, dass da eben auch etwas Sichtbarkeit im Fernsehen und auch prominente Plätze im Fernsehen zu finden sind. Was du jetzt noch gefragt hast zu der medialen Berichterstattung in England und in Deutschland. In England, wie gesagt, eben der PK-Raum in Old Trafford, der ist immer noch in meinem Kopf, deswegen spreche ich dann nochmal an. Der war sehr, sehr voll, da war sehr, sehr viel Interesse und auch in den Medien da auf den Startseiten der großen Nachrichtenseiten ist das auf jeden Fall sehr prominent gefahren worden. Das kann ich von den deutschen Seiten jetzt nicht uneingeschränkt sagen. Ich glaube, da kommt die deutsche Nationalmannschaft schon auch ganz gut weg, was das Interesse der Medien angeht. Aber das Turnier insgesamt, glaube ich, könnte da schon noch deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren. Also da gibt es sicher noch Steigerungsbedarf. Aber man muss natürlich auch immer das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland im Auge behalten. Und ja, die Einschaltquoten zu den deutschen Spielen sind ja durchaus sehenswert, würde ich sagen. Die haben sich schon ziemlich nach oben entwickelt, einfach bei dieser EM. Auch gegen Finnland zum Beispiel, obwohl es da sportlich um nichts ging, war das, glaube ich, die bestgesehene Sendung des Tages. Aber bei anderen Spielen ist das eben nicht immer der Fall. Also da muss man auch schauen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das Interesse auch mitbringen.
Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich mir eine Männer-EM oder WM im Fernsehen angucke, schaue ich mir auch hauptsächlich die deutschen Spiele als Zuschauerin an und dann sporadisch mal andere Spiele auch. Aber ich glaube, dass natürlich dann der Fokus speziell auf dem eigenen Land, auf der eigenen Mannschaft liegt, ist ja wahrscheinlich auch ganz normal.
Ein Stück weit schon, aber ich kenne auch viele, viele Menschen und ja, auch Zuschauer, die sich so eine ganze EM oder eine ganze WM anschauen, bei den Männern vor allem. Das ist, habe ich bei den Frauen jetzt mal nicht so oft gehört.
Also ich wollte gerade sagen, ich bin schon echt so jemand, der dann alle Spiele guckt, weil ich das auch irgendwie interessant finde, auch, ich sag mal, neue Gesichter und Spieler zu entdecken. Man kennt natürlich immer so die großen Stars, aber auch nicht alle Spieler aus allen Nationen. Und das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Deshalb bin ich da tatsächlich irgendwie bei jedem Spiel immer vor dem Bildschirm, auch jetzt bei der Europameisterschaft der Frauen. Und es ist, wie du sagst, es ist natürlich aber irgendwo auch ein Kreislauf, Interesse und Aufmerksamkeit auf der einen Seite, aber wenn es dann eben zu Zeiten zu sehen ist, wo keiner kann sozusagen, weil Arbeit, Schule etc., ist es natürlich schwierig. Ne? Also es ist irgendwie so ein Kreislauf, den man irgendwann mal durchbrechen muss, glaube ich, und erstmal mehr Aufmerksamkeit schaffen muss und dann kommt sicherlich auch mehr Interesse dazu. Okay, habt ihr noch irgendwas?
Nee, ich bin rundum zufrieden. Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Viertelfinalspiele ich mir angucke.
Gut, dann haben wir, hat Paul ja schon mal die Fernsehtipps sozusagen rausgehauen, dann sind wir ja bestens aufgestellt.
Tatsächlich sind jetzt auch wirklich die besten Spiele, kommen jetzt einfach noch. Das ist, ja klar, die K.O.-Runden, das ist ganz natürlich, dass das dann die Qualität nochmal steigern dürfte, aber es sind auch kaum große Namen rausgeflogen. Ja? Also die Norwegerinnen sind vielleicht das einzige Team, was man jetzt im Viertelfinale hätte erwarten können, die es aber nicht geschafft haben, die wirklich eine Enttäuschung war. Und sonst haben sich jetzt am Ende dann doch auch die Nationen durchgesetzt, die man erwartet hätte. Und deswegen kommen die Top-Spiele jetzt erst noch.
Endlich Crunch-Time sozusagen.
Endlich Alles-oder-Nichts-Spiele.
Ja, das liebt man doch aber auch als Spielerin dann, oder? Wenn es dann endlich ans Eingemachte geht.
Ja, man liebt es natürlich einerseits. Andererseits hast du natürlich in solchen Spielen wirklich vorher enormen Druck. Ne? Weil in der Vorrunde ist es immer noch, wenn du mal einen Unentschieden hinlegst oder vielleicht knapp verlierst, dann weißt du, ich habe noch zwei weitere Spiele, um das vielleicht wieder gerade zu biegen. Aber in diesen Spielen, das ist, da musst du wirklich auf den Punkt, genau in diesem Spiel, da sein, die ganze Mannschaft muss da sein und du musst das Ding gewinnen und ist natürlich enormer Druck, aber den möchte man ja irgendwo auch haben und natürlich sind das dann die Spiele, ja, die man sich dann irgendwie im Nachhinein auch am liebsten zurückerinnert und die einem am meisten geben als Sportlerin.
Aber ist das denn, wenn es jetzt auch so gut gelaufen ist, quasi man mit einer weißen Weste dann in die nächste Runde eingezogen ist, fängt man dann vielleicht auch da mal an nachzudenken, dass es ja so gut gelaufen ist, weil es gibt ja auch Leute, die sagen irgendwie, es ist vielleicht zu gut gelaufen.
Also ich sehe nichts Negatives daran. Ich glaube, es kann dir nur dabei helfen, selbstbewusster auf den Platz zu gehen, in deine eigenen Stärken zu vertrauen, in die Stärken des Teams zu vertrauen. Ich glaube, dass das keinerlei negative Auswirkungen aufs Viertelfinale hat. Ich glaube eher, dass man jetzt mit ganz breiter Brust in das Spiel gehen kann und weiß, dass man Favorit ist und ja auch dann versuchen, dieser Rolle gerecht zu werden.
Sehr gut. Ich finde, das ist doch nochmal ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Vielen Dank dir, Paul, und wir wünschen dir natürlich viel Spaß in England. Unser Neid ist dir sicher, dass du da vor Ort dabei bist. Wir haben nur den Platz auf dem Sofa, aber okay.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch drauf.
Bis bald. Tschüss.
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 So, Turit, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Es war wieder sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an alle. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Daumen drücken für Deutschland.
Wir drücken die Daumen und wir glauben, dass es ganz weit gehen kann, oder?
Absolut. Also vielen Dank und bis bald.
Ciao.